Meine Lieben, der emotionalste Moment in meinen ersten Jahren als Pastor war der Tod von Martine. Sie war 13 Jahre alt, geistig, muss ich sagen, ein bisschen behindert und ein ganz liebes Mädel. Schon einige Monate lang hatte ich mit ihr die Kinderbibel gelesen. Das normale Konfirmandenunterricht, das hat nicht so gepasst. Aber mit der Kinderbibel in Dialekt, in Mundart, der Region damals in Drenthe. Das war eine wunderbare Erfahrung. Doch nach einem schrecklichen Autounfall landete sie schwer verletzt im Krankenhaus. Ihre Eltern riefen mich sofort an. Ich war die ganze Nacht bei ihnen. Und am Morgen gab es diese unerbittliche Linie auf den Monitor. Ihr einziges Kind, die liebe Martine, war tot. Ich muss sagen, die Eltern trauerten so sehr, dass sie körperliche Schmerzen bekamen. Nein, eigentlich waren sie eher nüchterne Drenten, nicht melodramatisch. Aber sie waren einfach erschüttert. Es war der schockierendste Moment in diesen ersten Jahren. Aber es war nicht die stärkste Erschütterung, die ich je erlebt habe. Gut, ich war damals schockiert. Es war schrecklich. Aber die Arme aller lagen um die Eltern. Es war furchtbar traurig. Aber Martine war ein Kind Gottes. Am Montagabend zuvor noch schaute sie mit mir am Abend zu den Sternen und sang mit solcher Freude vom guten Hirten. Das liebe Kind. Inzwischen habe ich einen anderen Kummer entdeckt, den Eltern haben können. Nicht ebenso schockierend, aber eigentlich darf ich es sagen, emotional belastender. Weil es eine Wunde hinterlässt, die nicht heilen wird. Ich meine die Erfahrung mit der sturen, eigensinnigen, gedankenlosen Rebellion von jungen Erwachsenen aus guten christlichen Familien, die darauf bestehen, Jesus den Rücken zu kehren und ihr Leben zu ruinieren. In Sprüche Kapitel 15, Vers 10, da heißt es, den Weg verlassen bringt böse Züchtigung und wer die Zurechtweisung hasst, wird sterben. Und es bringt solche Schmerzen. Natürlich, ich weiß, ihre Eltern sagen nicht sowas, was ich jetzt sage. Die sagen nicht stur, eigensinnig und rebellisch. Sie sind viel zu loyal, um das über ihre eigenen Kinder zu sagen. Aber ich sage euch, in fast 40 Jahren habe ich so viele Briefe, so viele Anrufe von Eltern erhalten, deren Kinder ihnen das Herz brechen und die mich anfliehen, mich doch mit ihr de Nacht kommen anzufreunden und sie vielleicht nochmal in die Kirche einzuladen. Und ich kann gar nicht sagen, wie belastend es ist zu sehen, wie diese jungen Erwachsenen absolut keinen Kontakt zu christlichen Glauben wollen und dann diese Nachricht an ihre Eltern weitergeben zu müssen. Gut, einige, ich gebe es zu, einige waren verletzt oder verunsichert. Aber viele waren es nicht. Sie kamen aus warmen, christlichen Elternhäusern, wo sie geliebt wurden, wo sie alles bekamen, was ihre Eltern geben konnten und wo ihnen das Evangelium geleerd wurde. Und doch, sie wollten es einfach nicht. Nummer 14, Vers 23. Sie wollten zündigen. Genauso wie die Israeliten aan de grenzen zum geloofden land. Missachten sie Gott. Schau mal, keiner soll es betreten, der mich mit Verachtung behandelt hat. Das ist was sie tun. Und ich möchte jetzt drei Schritte aufzeigen. Drei Schritte, Nummer 14, Vers 29. Um in der Wüste zu sterben. Wenn du in der Wüste sterben willst, Hebräer 3, Vers 13, sagt es so, wenn du von der Sünde verführt werden willst, dann sind hier drei Wege, wie Kinder aus christlichen Häusern und Kinder Israels Gott missachten und dem gelobten Land den Rücken kehren. Ihr habt vielleicht so schon gedacht, so ein trauriges Kapitel, das wir heute Morgen vor uns haben. Wirklich traurig. Die Wüstenwanderung sollte vorbei sein. Sie sind fast im gelobten Land. Es hätte wunderbar sein wollen. Sie hätten glücklich leben sollen, als sie das betraten. Worden von Farao gerettet, haben das Rote Meer durchquert, die Wüste überlebt und 10 Weisungen zum guten Leben, glückliches Leben erhalten. Sie mussten nur noch hineingehen. Aber stattdessen wird einer ganzen Generation der Wunsch aus Nummer 14, Vers 2 erfüllt. Kannst du diesen Wunsch lesen? Kapitel 14, Vers 2. Diesen verzweifelten Wunsch, der ihnen gewährt wird. Alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben waren oder in dieser Wüste. Leider erfüllt Gott, der so behandelt wurde, leider erfüllt Gott ihre Bitte. Und so beginnen die berühmtesten 40 Jahre in der ganzen Weltgeschichte. Aber sehen wir nun die drei Schritte zum Sterben in der Wüste. Drei Schritte, kann ich auch sagen, aus einem christlichen Haus in die Hölle. Hier sind sie. Und lass mich zuerst sagen, wenn wir hindurch gehen heute, ich habe den letzten Tagen immer wieder gebetet für viele Kinder. Kinder, die ich selbst getauft habe. Auch Kinder aus wunderbaren christlichen Familien. Und ich werde noch sofort beten, dass sie diese verzweifelden Schritte verstehen und sie mit alle Kracht vermijden. Lasst uns das dan ook doen. Gut, eerste Schritt, die Verse 1 bis 16. Wenn du in die Wüste gehen willst, um zu sterben, verkies einfach Gottes Verheißungen. Es hätte ein triumphaler Ausklang sein sollen, der Exodus. Der Trek von Berg Sinai nach Kadesh ist vollendet. He. Kadesh, da sind sie, an der Pforte Kanaans, in der Wüste Paran. Und Kapitel 13, Vers 1, der Herr sprach zu Mose, sende einige Männer aus, um das Land Kanaan zu erforschen, das ich den Israeliten geben will, als jeden Stamm einen Anführer. Das ist die Weisung. Und diese Reise hat eigentlich zwei Ziele. Das erste ist eigentlich eine anerkannte militärische Maxime. Jeder General, jeder Kapitän weiß, Zeit, die man mit Erkundigung verbringt, ist nie verlorene Zeit. Geht also erstens um eine militärische Streitzug, um den Einzug in Kanaan besser zu organisieren. Letzten Sommer habe ich was über die Landung am D-Day in der Normandie gelesen. Wie das war vor 80 Jahren. Ein Jubiläum gab es. Was hat man gemacht? Urlaubsfoto's von den Stränden, die man in Engeland finden konnte, wurden ausgewertet. Und die Leute wurden endlos befragt, damit sie genau wussten, da in Normandie was zu erwarten war. Auch diese 12 Spionen, alles müssen sie ausfinden, was um die Ecke kommt, wenn sie nach Kanaan sollten. Das ist das erste Ziel, militärische Aufklärung. Aber das zweite ist viel wichtiger. Steht in Vers 2. Sende einige Männer aus, um das Land Kanaan zu erforschen, das ich den Israeliten geben will. Diese Worte machen aus dem Abenteuer eine Prüfung des Glaubens. Nicht nur eine militärische Expedition. Siehst du, welche Verheißungen gemeint sind in die Formulierung, das Land Kanaan, das ich den Israeliten geben will. Ich gebe es euch, sagt der Herr. Willst du mich vertrauen? Oder nicht? Glaubst du, dass das passiert? Oder nicht? Denn ich gebe das Land. Und wir haben es mit Alessandro gelesen, die Geschichte von Abraham. Das erinnert an zwei Verheißungen, die Gott in Abraham gegeben hat. Vor 14 Tagen haben wir sie gelesen. 1. Mose 13, Vers 14, 16 und 17. Daar verspricht Gott Abraham. Erstens, Hebe deine Augen auf und sieh nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. All das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Das ist die erste Verheißung. Von Land. Zweite Verheißung. Und ich will deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde. Nur wie den Staub auf der Erde zählen kann, hast du schon mal probiert? Wie dein Nachkommen zählen können. Was für ein Versprechen. Warum sage ich das? Was für ein Versprechen? Denn Abrahams Frau, wie alt war sie damals? 90 Jahre alt. Als das gemacht wurde. Ich habe mich gedacht, könnt ihr euch das vorstellen heute, 2024? Könnt ihr euch heute vorstellen, dass das passiert? Die Sarah, sie humpelt ins Krankenhaus. Die Rezeptionistin, als sie auf ihrem Rollator sieht, sagt, ah, Geriatrie. Nein, meine Liebe, Pränatalmedizin. Maternität. Ah, sie besuchen ihre Enkelin. Nein, ich bin schwanger. Ach so, sagt die Rezeptionistin, ich verstehe, Psychiatrie. Aber Sarah sagt, nein, bitte geben Sie mir doch einen Scan. Okay, sagen Sie, machen wir einen Scan dieser alten Dame. Sie machen einen Scan. Und die 90-Jährige ist schwanger. Was für eine Verheißung. Und noch dazu, wo wird Isaac geboren? Genesis 21, in Kadesh. Wo sich die Israeliten jetzt aufhalten. Also als Mose die 12 Spionen aussendet, gingen sie von dem Ort aus, an dem Isaac überraschenderweise geboren wurde. Wenn das keine Erinnerung an Verheißungen ist, von daher gehen sie los. Sicherlich hätten sie sich an Gottes Treue erinnert. Wir haben es davon gesungen. Groß ist deine Treue. Mann, oh Mann, waarom sind wir hier? Warum? Weil ein 90-Jähriger ein Baby bekommen hat. Und als sie durch die Negev ins Bergland zogen, da konnten sie natürlich zurückblicken, die 12. Schau mal, hunderttausende. Numeri bedeutet Zahlen, oder? Und in Numeri Kapitel 1 heißt es bei der ersten Volkszählung, dass es 603.550 kriegstüchtige Männer gab. Alles von einer 90-jährigen Großmutter. Denn auf Gottes Wort kann man sich verlassen. Sicher können sie auch das andere vertrauen. Denn was hatte Gott in Abraham versprochen? Ich will dich nicht nur zu einem großen Volk machen, sondern ich will dir auch dieses Land geben. Aber das ist das Tragische. Seht ihr, wie diese Verheißungen verworfen werden. Vers 27. Die 12 Kundschafter, nach 40 Tagen keren sie zurück und geben Mose diesen Bericht. Wir kamen in das Land, in das du uns gesandt hast. Pass auf, das Land, in das du uns gesandt hast. Du, Mose. Nicht Gott. Und jawohl, es fließt Milch und Honig, beide süß. Ein Insel der Glückseligen. Ein Ort von Wohlstand und Genuss. Schau dir nur die Früchte an. Nicht länger Manna, es wird Müsli sein. So sagen alle. Und sie halten eine riesige Weintraube hoch, Vers 23. So schwer, zwei Männer mussten sie an einer Stange tragen. Ist heute noch immer das Logo vom israelischen Fremdenverkehr. Tauben auf eine Stange, interessant, oder? Muss doch eigentlich die Israeliten jetzt erinnern. Aber jetzt kommt es, Vers 28. Gottes Verheißungen kann man nicht trauen. Na klar, das Land ist wunderbar, aber seine Bewohner, schau mal, die sind stark. Die Städte, groß und gut befestigt. Festung Jericho. Achtung, es gibt auch ein Minderheitsbericht. Kaleb glaubt Gottes Verheißungen. Vers 30, Kaleb brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach, wir werden auf jeden Fall losziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden das Ganze schaffen. Wir schaffen das. Schau mal. Da steht er, Bibel in der Hand. Und sagt, wir schaffen das. Spürt ihr seinen Glauben? Gott hat uns das Land versprochen. Wir müssen nur hingehen und ins Besitz nehmen. Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können einfach diese Leute nicht angreifen. Sie sind einfach stärker als wir. Seht ihr? Überwältigt von Angst. Ist das nicht immer der Problem? Wenn wir Probleme haben im Glauben. Angst. Und erschrocken von der Möglichkeit, dass ihre große Zahl von diesen starken Leuten, diese Anakiter, die da lebten, dezimiert würde. Übrigens, das Wort Anak in Vers 28. Anak bedeutet Hals im Hebräisch. Und bezieht sich auf große Menschen. Lange Hals. Die Maasai, hè, auch diese Leute, die sind groß. Die Maasai in Kenia, vielleicht hast du schon Abbildungen gesehen. Die sind natürlich ganz gut in sportlichen Aktivitäten. Stimmt. En als sie die sehen, die Spionen, sie vergessen all Gottes Verheißungen. Vers 33. Kennst du das? Erlebt etwas Schreckliches, auf einmal ist alles weg. Alles vergessen. 33. Man, oh man, in ihre Augen waren wir so klein wie Heuschrecken. Und genauso haben wir uns auch gefühlt. Faszinierend, oder? Und so erkennbar. Vers 12. Zwölf Männer sehen genau dieselbe Menschen, vers 33. Alle sehen sie dieselbe Szene, aber in ihrem Bericht teilen sie sich in zwei Gruppen. Mehrheit, Minderheit. Ich würde mal sagen, Angstgruppe, Glaubensgruppe. Die Angstgruppe vergleicht sich mit den Riesen und sagt, wir sind Heuschrecken, wir schaffen es nicht. Und die Glaubensgruppe, sie vergleichen die Riesen mit Gott. Sie denken an Gottes Verheißungen und sagen, wir können es ganz sicher tun. Seht euch Gott an und seine Verheißungen. Wisst ihr, jemandes Verheißungen nicht zu glauben, wenn er sich als vertrouwenswürdig erwiesen had, is unglaublich beleidigend. Denn dat is interessant, wenn wir zurück zu Vers 16 blättern. Da gibt ihr, wenn wir mal sagen, in die Sprache heute in Österreich, da gibt Gott die Spionen einen Gutschein. Ich lese das immer wieder, ein Gutschein. Mose gab Hosea, dem Sohn Nuns, den Namen Joshua. Das ist wie ein Gutschein. Denn was bedeutet Joshua? Der Herr ist die Rettung. Jesus rettet. Joshua, Jesus. Das hat Gott versprochen. Ich werde dich retten. Schaut nicht auf die Riesen. Schaut auf mich. Ich werde dich retten, wenn du mir glaubst. Joshua, du wirst gerettet werden. Erinnert euch mal daran, was Petrus in seinem zweiten Brief sagt, Kapitel 1, Vers 4. Gott hat uns kostbare und große Verheißungen gegeben. Darum zu sagen, Gottes Verheißungen, maar bedeutet mir gar nichts. Das heißt rebellieren, die Sünde des Unglaubens begehen. Und das, meine Lieben, ist der erste Schritt zum Tod und zur Hölle. Wenn du in der Wüste sterben wollst, vergiss Gottes Beheißungen. Sag einfach, die kann ich nicht vertrauen. Aber der Punkt ist nicht, ich kann sie nicht vertrauen. Du weißt schon, was ich sagen will, oder? Ich will sie nicht vertrauen. Das sagen wir eigentlich. Gott, ich will dir nicht vertrauen. Nicht für meine Zukunft, nicht für meine Gesundheit, nicht für meine Finanzen, meine Familie. Und meinen Ruf. Das ist der Punkt. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ist der erste Schritt zur Hölle. Zum Tod in der Wüste. Vergiss Gottes Verheißungen. Jetzt die zweite. sind die Versen 17 bis 22. Der zweite Schritt lautet, vergiss Gottes Treue. Vergiss seine Verheißungen, vergiss seine Treue. Oh, wenn wir die Geschichte Abrahams kennen, dann ist es eine faszinierende Reise. Ich finde es eigentlich schön, dass Alessandro manchmal ein Predigt aus Genesis halt und wir sind dann jetzt mit dem 4. Mose in Numeri. Da gibt es so manches, dass man immer wieder sich erinnern kann. Eine faszinierende Reise, auf die die Spionen geschickt werden. Pass auf, das ist nicht nur ein geografischer Feldzug, hè? Es ist mehr als das. Denn sie gehen, Vers 17, von Kadisch, wo Isaac, einer 90-jährigen Mutter, geboren wurde. Sie gehen hinauf durch den Negev und, ganz wichtig, Vers 22, sie gingen hinauf durch den Negev und kamen nach Hebron. Na, was ist so besonders an Hebron? Es ist das einzige Stück Land in Kanaan, das Israel schon besitzt. Was hat Abraham da gekauft? Um seine Frau zu begraben. Genau. Das ist der Ort, an dem Abraham und Sarah und Isaac und auch Jakob begraben sind. Vater, Mutter, Sohn, Enkel. Also die Kundschafter, sie befinden sich auf einem Gelände, geheiligt durch Erinnerung an Gottes Treue. Hier lebten und liebten die Patriarchen. Hier glaubten und beten sie an. Hier hatte Gott sie geholfen, jeden van ihnen, Abraham, Sarah, Isaac und Jakob. Ja, große Fehler hatten sie gemacht, große Fehler. Aber Gott war trotzdem treu geblieben. Zurück zu Sarah. Ihr wurde gesagt, du bekommst ein Kind. Und sie lachte Gott ins Gesicht. Haha, meer, einfach, kann nicht sein. Aber ihr wurde vergeben. Ihr wurde vergeben. Und sie bekam ihr Kind. Die Gräber in Hebron, eben die Landschaft selbst, war ein tolles Zeugnis für die Treue des Herrn. Werden sie da nicht sicher ermutigt werden? Der Herr, der meine Vorfahren geholfen hat, wird er mich dann im Stich lassen? Ich habe es gedacht, es ist, wenn du Fußball liebst, es ist, als würde ich einem Bub aus Portugal Ronaldo's Shirt geben und sagen, geh und spiel damit. Sie hätten ein Meter größer werden sollen, als sie durch Hebron zogen. Das sollte passieren. Doch obwohl die Spionen den Ort sahen, blieben sie bei der Idee, wir schaffen es nicht. Denn sie lasen ihre Bibel nicht. Der einzige, der in die Bibel las, war Kaleb. Er erinnerte zich aan Gottes Verheißungen, aan Gottes Treue. Aber die Angstgruppe, ich habe mich gefragt, was die dann geredet haben, hè, miteinander. Ja, du weißt schon, ich habe ein bisschen Fantasie, aber ich bilde mir das immer ein. Ich stelle mir das vor, wie war das dann unter Menschen? Ich liebe das immer, darüber nachzudenken. Was haben die geredet, als sie Hebron vorbeizogen? Was glaubt ihr? Sahen sie sich die Treue Gottes an? Nein. Untergang. Und Düsternis. Nur Düsternis. Könnt ihr euch so eine Angstgruppe vorstellen? Mann, oh Mann, sagt der eine. Hast du gesehen, wie groß der Mann ist da, der auf Abrahams Grab steht? Seht ihn nur an. So riesig groß. Man fragt sich, wie seine Mutter aussieht. Nie werden wir ins Land kommen. Und das direkt über Abrahams Grab. Waanzin. Sie hätten voller Freude zurückkommen und sagen können, Mensch, war das wunderbar. Gut, es ist ein bisschen eine Herausforderung, aber sieh dir die beiden an, wie sie mit den Trauben hier einstoppern. Du, Mose, du hast gesagt, bring ein paar Früchte mit. Haha, meine Güte, was für eine Anstrengung. Sieh dir das an. Es ist ein Land, Milch und Honig fließen darin. Gott hält sein Versprechen. Gut, wir sind realistisch. Es wird ein bisschen eine Aufgabe sein, aber wir haben einen großen Gott. Schau mal wie er uns bisher geholfen hat. Der hat uns aus Ägypten befreit. Erinnert ihr euch an das Blut des Paschalammes am Türpfosten, das unsere Buben vor dem Tod bewahrt hat? Und hat er uns nicht aus dem Roten Meer befreit? Hast du vergessen, wie Pharaos Armee ertrunken ist? Und wie der Herr uns Wasser aus dem Felsen und Manna und Wachten gab? Na dann, der Held seiner Verheißung. Gehen wir los. Jetzt, meine Lieben, jetzt gibt es eine Frage für uns. Bin ich jemand, der wie Kaleb ist und andere auf die Größe Gottes hinweist? Oder bin ich jemand, der zynisch ist? Vielleicht muss ich schon sagen, zynisch geworden ist. Wie jemand, der mir gesagt hat vor een paar Wochen, weißt du Jan, ich kann nicht die Welt nicht durch Gottes Verheißungen betrachten. Und leider gibt es viele so in unserem Land. Und ich fürchte auch einige, die schon älter sind im christlichen Leben, aber zynisch gegenüber dem, was Gott tun kann. Bitte Gott, hilfe uns in der Minderheit zu sein. Und mit Kaleb zu sagen in Kapitel 14, Vers 8, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns ins Land bringen. Ein Land, dat in Milch und Honig fließt. Er wird es uns geben. Valt nur nicht von ihm ab. Zwei Möglichkeiten also. Was Kaleb interessiert ist, nur vertrauen wir op Gott. Die anderen vergessen das. Und das ist der zweite Schritt zum Sterben in der Wüste. Wie stirbt man in der Wüste? Erster Schritt, man verkiest Gottes Verheißungen für die Zukunft. Zweiter Schritt, man verkiest Gottes Treue in die Vergangenheit. Und was ist dann der dritte Schritt? Kannst du schon raten? Wie verlässt man ein christliches Zuhause und geht in die Hölle? Schritt 3, man verkiest seine Mittel. Seine Ressourcen für die Gegenwart. Also Gottes Verheißungen für die Zukunft, Gottes Treue in der Vergangenheit und Gottes Ressourcen für die Gegenwart. Vers 26 bis 33. Erinnert ihr euch, ja, einige waren nicht da, aber die anderen, die erinnern sich das. Letzten Sonntag hatten wir einen Gast aus der Schweiz, ein Verwandter. Er war Österreicher, früher, erzählte mir. Jetzt habe ich die Schweizer Staatsbürgerschaft. Und ich fragte ihn, was bedeutet dich das? Sorry Alessandro, sein Antwort war, nicht so viel eigentlich. Aber dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, eines Franzosen, der seit einiger Zeit in Großbritannien lebt. Offensichtlich gefiel ihm das Wetter, mir nicht. Er beantragte die britische Staatsbürgerschaft und bekam sie. Und sein Freund sagte ihm schmunzelnd, na Roger, fühlst du irgendwo anders jetzt? Ja, sagte er, ich glaub schon. Gestern war Waterloo eine Niederlage, heute ist ein Sieg. Schau mal. 12 Männer, die genau dasselbe sehen. Genau dasselbe, mit dieselben Augen. Aber eine Gruppe konzentriert sich auf Gottes Macht, die andere über die Macht der Anakiten. Die Minderheit meint, wir schaffen das. Die Mehrheit sagt, sie sind stärker. Anders gesagt, eine Gruppe vergleicht sich mit den Riesen. Die andere vergleicht die Riesen mit Gott. Die eine Gruppe blickt auf ihre eigenen Ressourcen. Wir sind Heuschrecken. Wir sind schwach. Weil sie den lebendigen Gott vergessen. Aber die anderen sagen, schau mal, Ägyptens Pferde und Streitwagen waren nichts für Gott. Überleg nochmal, was wir beim Exodus gesehen haben. Die waren genauso machtlos, aber vertrauten auf Gottes Wort. Exodus 14, fürchtet euch nicht, ich liebe diesen Text, fürchtet euch nicht, der Herr wird für euch kämpfen. Wir haben das geglaubt. Und wir haben gesehen, wie sie alle ertranken. Hat der Herr die Tyrannen im alten Land besiegt? Er wird gewiss die Feinde im neuen besiegen. Und wir wissen es, oder? 40 Jahre, genauer muss ich sagen, 38 Jahre später, nachdem sie geweigert hatten, das Land zu betreten, passierte da doch eine Reihe von Ereignissen, die hätten sie miterleben können. Hätten sie aufs Gottsmittel vertraut. En was passiert eigentlich 38 Jahre später? Mit den uneinnahmbaren Mauern dieser große Festung Jericho. Aus Vers 28. Schau dir das an, Vers 28. Stark ist das Volk, das daarin woont. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Was geschah 38 Jahre später? Josua 6. Beim Schall der Posaunen brachte der Herr die Mauern von Jericho zum Einsturz. Er tat mit einem Posaunenstoß. Er hatte die Mittel, es zu tun. Und was ist mit den Giganten? Schon interessant, hè? Was ist mit den Giganten? Vor denen wir wie Heuschrecken sind. Nun, da gibt es so einen Hirtenjunge namens David. Steht in 1. Samuel 17. Steht vor dem Philister Riesen Goliath. Zwischenklammer, Goliath ist ein Anakit. Genau die Art von Riesen also, wofür die Spionen Angst hätten. Dennoch, David erklärt zu Goliath, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Gott des israelitischen Heeres, ihn hast du eben verspottet. Heute wird der Herr dich mir übergeben, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und so schleuderte David einen kleinen Stein aus seiner Tasche, aber die ganze Macht war dahinter. Hast du sie gesehen? 3 Schritte zum Sterben in der Wüste. Jungs von den Spionen vorgelebt werden. Natürlich, ich muss einmal enden, aber kurz gefasst, Schritt 1. Gottes Verheißungen für die Zukunft vergessen. Vergiss, dass der Herr gesagt hat, ich gebe den Israeliten das Land. Schritt 2. Vergiss seine Treue in de Vergangenheit. Nicht in eure Bibel lesen, Hebron vergessen. Und Schritt 3, vergiss seine Ressourcen in der Gegenwart. Sag Dinge wie, das Land, das wir erforscht haben, verschlingt die deren Leben und wir sind einfach Heuschrecken. So geht man in die Wüste, um zu sterben. Und der Brief an die Hebräer, der an diese schreckliche Tragödie erinnert, gab uns schon die Anwendung, oder? Hier ist sie, Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, liebe Brüder und Schwestern, dass keiner von euch ein sündiges, ungläubiges Herz hat, das sich von dem lebendigen Gott abwendet. Und da musst du fragen, wie kann ich eigentlich ein sündiges, ungläubiges Herz haben. Ganz einfach. Kümmere dich nicht um die Treue. Kümmere dich nicht um die Verheißungen. Kümmere dich nicht um die Mittel. Meine Lieben, auch wir können Gottes Treue zu uns in der Vergangenheit vergessen. Die Vergebung vergessen. Am Kreuz für uns errungen. Tetelestai. Alles ist vollbracht. Das ist die Anwendung im Neuen Testament. Alweer kunnen die verhendungen Gottes für die Zukunft vergessen, die Verheißungen. Das sind die Verheißungen des Himmels. Kunnen we vergessen? We kunnen alle kracht steken in de afbouw des Himmels Heer. Ook wir kunnen zijn ressourcen voor die Gegenwart vergessen. Den Heiligen Geist, der ons als Ratgeber zur Seite gesandt wurde, om ons te helpen. Een Gottgefälliges Lebensführen. Wann hast du zum letzten Mal gebeten om Erfüllung vom Heiligen Geist? Is versprochen. Ganz klar. Kein Wenn und Aber, darf ich das fragen? Das darf ich. Hat es fest versprochen. Und wie geht es weiter in Hebräer 3, Vers 13? Ermutigt einander täglich, solange es ein Heute gibt. Wieder das Wort Heute, aus Psalm 95. Solange es ein Heute gibt, damit keiner von euch durch den Betrug der Sünde verstockt wird. Oh, wie trügerisch kann die Sünde sein. Sie kann so eine Verrücktheit und Blindheit mitbringen. Ich schließe mit einer Frage. Meine Lieben, wo? Wo brauchst du heute Ermutigung? Was hast du vergessen? Ist es Gottes Treue in der Vergangenheit? Die Rettung durch das Kreuz? Das Wunder der vergebenen Sünde? Hast du es vergessen? Hat sich dein Herz dafür verhärtet? Oder ist es Gottes Verheißung für die Zukunft? Freust du dich wirklich auf den neuen Himmel und Erde? Oder lebst du nur für das Hier und Jetzt? Bist du eigentlich schon, ich bin vielmals mit Pensionisten unterwegs in meiner Nachbarschaft, die leben nur für das Hier und Jetzt. Und du? Bist du ein Stück unterwegs? Zurück nach Ägypten? Gibt es bei dir nur wenig von jemandem, der den Blick auf den Himmel hat? Oder geht es vielleicht um Gottes Ressourcen für die Gegenwart? Versäumst du es, Gott zu bieten, dir alle Mittel zu geben, die du brauchst? Um Gott gefällig zu leben. Ja, ich weiß, das ist für uns alle ein Ungläubiger. Wir sind eine kleine Minderheit. Es ist ein unglaublicher Kampf. Aber wenn du sagst, es geht nicht. Ich bin von Riesen umgeben, Riesen von Problemen. Ich kann einfach nicht für Christus leben. Dann vergisst du deinen Gott. Der wunderbare Ressourcen hat. Wirklich wunderbare Ressourcen. Bitte denke darüber nach. Wo brauche ich Ermutigung? Ist es Gottes Treue in der Vergangenheit? Sind es Gottes Verheißungen für die Zukunft? Oder Gottes Ressourcen für jetzt? Wo muss ich umkehren und Gott beten, dass mir stoppt, zurückzugehen in die Wüste? Amen. Jetzt freuen wir uns auf ein Intermezzo.